In unserer Reihe Gesund und Fit kommen wir nun zum Thema Fleisch. Fleisch war lange Zeit ein Statussymbol für viele Menschen. Dementsprechend rasch hatte der Verzehr von Fleisch und anderen tierischen Produkten durch den wachsenden Wohlstand in den Nachkriegsjahren zugenommen. Heute besteht unser Ernährungsproblem darin, dass wir zu viel Fleisch und zu viele tierische Fette essen. Nahrungsmittel wie Fleisch und Fleischprodukte gehören zu den teuersten. In den Haushalten der westlichen Wohlstandsgesellschaft allerdings stehen sie dennoch an erster Stelle. Die Folgen davon sind unübersehbar. Viele der heutigen Zivilisationskrankheiten kannten unsere Urgroßväter und Großväter überhaupt nicht. Von Ärzten und Ernährungswissenschaftlern wird das unter anderem auch darauf zurückgeführt, dass sie weniger tierische Produkte aßen, als wir das heute tun, obwohl sie körperlich mehr und schwerer arbeiteten als wir. Lag der Fleischverbrauch 1950 in Deutschland noch bei knapp 22 Kilo pro Person, waren es 1960 bereits 58 Kilo. Und im Jahre 1985 waren es 105 Kilo. Gegenwärtig haben wir einen Fleischverbrauch von knapp 100 Kilo pro Person im Jahr. Dieser leichte Rückgang in den letzten Jahren ist allerdings nicht darauf zurückzuführen, dass wir heute gesünder leben und essen. Es sind vielmehr die vielen erschreckenden Begleiterscheinungen heutiger Massentierhaltungen, Schweinepest, Salmonellen, BSE-Rinderwahnsinn oder die Hormonskandale. Spätestens seitdem diese Skandale durch unsere Presse gingen, hat es vielen den Appetit am Fleisch verdorben. Mit 100 Kilo Fleisch pro Person ist der Fleischkonsum heute dennoch 5-mal so hoch wie vor 50 Jahren. Allein Fleischerzeugnisse wie Wurstwaren und Fleischnahrungsmittel aus Dosen machen heute etwa 42% unserer Gesamtverzehrsmenge aus. An erster Stelle das Schweinefleisch mit einem Anteil von über 60 Kilo pro Person und Jahr. So ist Fleisch zu einem echten Gesundheitsrisiko geworden. Und das sichtbarste Zeichen eines zu hohen Fleischverzehrs ist das Übergewicht. Mehr als jeder dritte Deutsche leidet heute an Übergewicht. Dabei ist auffällig, dass dieses Übergewicht oft schon im Kindesalter beginnt. Erhöhter Cholesterinspiegel wie allgemein erhöhte Blutfettwerte zählen ebenfalls zu den Risikofaktoren, die auf einen zu hohen Fleischverzehr zurückgeführt werden. Daraus wiederum entstehen, wie wir heute wissen, die gefürchtete Arteriosklerose und der zu hohe Blutdruck, was sehr oft zum Herzinfarkt oder Gehirnschlag führt. Eine Krankheit, an der heute noch an die 180.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr sterben. Auch Diabetes Typ 2, die sogenannte Alterszuckererkrankung, hat in den vergangenen Jahren immer stärker zugenommen. Von Ärzten und Wissenschaftlern wird auch diese Erkrankung im Zusammenhang mit unserem ungesunden Lebensstil gesehen. Heute leiden an dieser Krankheit bereits an die 4 Millionen Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Hinzu kommen Krankheitserscheinungen wie Stuhlverstopfung, Hämorrhoiden, Wandausstülpungen im Dickdarm, Venenklappenschwäche, Dickdarmkrebs und die so häufig auftretenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gewiss, all diese Erkrankungen können nach neuesten Erkenntnissen nicht nur auf eine Ursache zurückgeführt werden. Ein zu hoher Verzehr an tierischen Fetten allerdings, darüber sind sich die Wissenschaftler einig, fördert diese Erkrankungen im hohen Maße. Hierin muss auch die Hauptursache für unsere heutige Fehlernährung und ihren krankmachenden Folgen gesehen werden. Wir übertreiben nicht, wenn wir im Zusammenhang mit dem zu hohen Verzehr an tierischen Fetten von einem unvernünftigen und unverantwortlichen Luxus sprechen, den wir uns in unseren westlichen Kulturen zu unserem eigenen Schaden leisten und das auf Kosten der Menschen in der dritten Welt. Denn unser Fleischverbrauch und das Elend der dritten Welt haben tatsächlich etwas miteinander zu tun. Wir sprechen heute oft von der Globalisierung, das heißt, die Welt ist kleiner geworden. Was irgendwo in der Sahelzone oder in irgendeinem anderen Teil dieser Welt an Elend und Hungersnöten größeren Ausmaßes entsteht, bleibt uns nicht mehr verborgen. Wir alle kennen die Bilder aus dem Fernsehen oder den Zeitungen. Die Frage ist, was bedeutet das für uns Christen? Was soll es uns bedeuten? Doch nichts anderes, als dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden. Denn sobald wir vom Elend in dieser Welt wissen, können wir als Christen doch nicht ruhigen Gewissens sagen, es ginge uns nichts an. Vor allem dann nicht, wenn wir, und das gar nicht wenig, an diesem Elend mitschuld sind, weil wir es durch unseren unverantwortlichen Lebensstil mit verursachen. Der zu hohe Fleischkonsum unserer westlichen Zivilisation ist dafür ein hervorstechendes Beispiel. Wir wissen heute, dass circa einem Drittel der Menschheit nicht einmal die allernotwendigsten Grundnahrungsmittel zur Verfügung stehen. Aber wissen wir auch, dass laut einer Studie des World Watch Institutes in Washington fast 40% der jährlichen Weltgetreideernte in die Fleischproduktion gehen. Allein in Deutschland werden zum Beispiel jährlich fast 40 Millionen Schweine damit gemästet und in der Europäischen Gemeinschaft sind es jährlich an die 198 Millionen. Wer, so könnte man fragen, gibt uns das Recht, den Armen der dritten Welt dieses Getreide vorzuenthalten, um es den Schweinen zu verfüttern, dass wir mit deren Fleisch weiter unseren ungesunden Lebensstil nach unseren Begierden führen können? Würde dasselbe Getreide zur menschlichen Ernährung benutzt werden, könnten etwa 8 bis 10-mal so viel Menschen davon satt werden, und wir würden zudem wesentlich gesünder leben. Würde zum Beispiel jeder Chinese nur 2 Eier pro Woche mehr essen, würde das bedeuten, dass China die gesamte deutsche Getreideernte zusätzlich als Hühnerfutter benötigen würde. Auch gehen heute riesige Mengen an Sojaeiweiß und Fischmehl jährlich über die sogenannte Veredelungswirtschaft in die Schweine- oder Geflügelmast. Damit aber fördern wir den Hunger in der dritten Welt. Was einerseits zu leeren, abgefischten Meeren führt, wird andererseits zur Ursache für vielerlei Krankheiten. Ich denke, als Christen sollten wir die Worte des Apostel Paulus aus dem Brief an die Epheser, Kapitel 2, die ersten Verse, ernst nehmen. Da heißt es, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, in den Begierden des Fleisches. Was der Apostel mit dem Begriff Fleisch meint, ist theologisch betrachtet sicher weit gefasst. Aber gewiss meint er auch gieriges Essen. Wie er auch in seinem Brief an die Philipper, Kapitel 3, Vers 19 warnt, wo er davon spricht, dass deren Ende Verderben und deren Gott ihr Bauch ist. In dem Brief an die Galater 5 spricht derselbe Apostel dann noch einmal von einer notwendigen Enthaltsamkeit und Selbstbeherrschung, was er als Frucht des Geistes bezeichnet. Im Evangelium des Matthäus, Kapitel 25, Vers 40, sagt Jesus, was ihr einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Müssten wir dieses Wort heute nicht auch auf die Menschen der dritten Welt anwenden? In Bezug auf unseren zu hohen Fleischverzehr würden wir mit Selbstbeherrschung und einer gewissen Enthaltsamkeit jedenfalls nicht nur diesen Menschen helfen, sondern auch uns selbst. Wir müssen also Gottes Wort ernst nehmen. Dadurch können wir uns und unsere Gesundheit schützen. In den Sprüchen Kapitel 23, Vers 20 warnt uns der weise König Salomo: Seid nicht unter denen, die das Fleisch verprassen, das heißt, die zu viel davon essen. Und im Evangelium des Lukas, Kapitel 21, Vers 34, warnt uns der Herr: Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Ist es nicht verwunderlich, dass wir heute an allerlei Herzbeschwerden leiden, wenn wir diese guten Ratschläge Gottes übersehen oder sie nur theologisch deuten? Gottes Wort sagt ja nicht, dass wir uns nicht ein gutes Stück Fleisch gönnen sollen. Es gibt uns diese hilfreichen Hinweise, weil Gott es gut mit uns meint. Er möchte nicht, dass wir uns unsere Gesundheit zugrunde richten. Insofern warnt er uns vor den Sünden der Begierde, die wir einmal auch vor Gott verantworten müssen. Warum hören wir nicht darauf? Anhand der Ernährungspyramide, wie sie im ersten Band der Buchreihe Gesund und Fit abgedruckt ist, sehen wir Gottes vorsorgenden Plan in Bezug auf die Ernährung für uns Menschen. An der ersten Stelle wird Getreide, dann Obst, als drittes Gemüse und an vierter Stelle Fleisch genannt. Ärzte und Ernährungswissenschaftler bestätigen uns heute voll und ganz die Richtigkeit dieser grundsätzlichen Anordnung. Was aber machen wir? Wir haben tierische Eiweiße und Fette in die Mitte unserer Ernährung gerückt. In diesem zu viel an tierischen Eiweißen und Fetten liegt unser Problem, nicht im Fleisch an sich. Im ersten Buch Mose, Kapitel 9, die Verse 2 und 3, das heißt nach der großen Sintflut, wird Fleisch als Nahrung erstmals empfohlen. Von daher können wir auch annehmen, dass die Generationen von Adam bis Noah vegetarisch gelebt haben. Dennoch bleibt festzustellen, dass die Bibel an keiner Stelle von uns verlangt, dass wir uns als Vegetarier ernähren sollen. Im Gegenteil, wir lesen immer wieder, dass Menschen Fleisch gegessen haben. Selbst Jesus und seine Jünger machten da keine Ausnahme. Worauf wir also achten müssen, wenn wir uns gesund ernähren wollen, das ist die biblische Reihenfolge der Ernährung. In diesem Sinne sollte eine Vollkornschnitte in der Tat viermal so dick sein wie die Butter, die Wurst oder der Käse auf dieser Schnitte. Auch dürfen wir nie vergessen, dass die Tiere, deren Fleisch wir essen, sich ihre Vitalstoffe ja auch nur aus den Pflanzen und deren Früchten holen, die sie fressen. Wenn wir also nur genügend Pflanzen und Früchte essen, können auch wir uns auf dem weit gesünderen und natürlicheren Weg ausreichend mit diesen Vitalstoffen versorgen. Das haben uns Menschen zu allen Zeiten bewiesen, die sich vegetarisch ernährten. Wenn wir vom Fleisch reden, denken wir meist an den Braten, das Steak oder das Schnitzel. Das heißt, wir sehen in unserem Begriff von Fleisch meist nur das reine Muskelgewebe von warmblütigen Tieren wie Schwein, Rind, Schaf, Ziege, Geflügel oder Wild. Es wäre allerdings besser, wir würden von tierischen Eiweißen und Fetten sprechen. Leider ist dieser Ausdruck weitgehend unbekannt. Darin liegt das große Missverständnis, das die gesundheitliche Gefahr in sich birgt. Denn wenn die Ernährungswissenschaft von tierischen Eiweiß und Fett spricht, meint sie dabei nicht nur das Fleisch, sondern alle tierischen Eiweiße und Fette, die wir in unserer Nahrung täglich zu uns nehmen, wie zum Beispiel Wurst, Schinken, Speck, Fisch, Milch, Butter, Käse, Sahne, Eier und so weiter. Wenn also jemand sagt: Ach, wissen Sie, Fleisch essen wir eigentlich nur wenig, vielleicht ein- oder zweimal in der Woche. Dann sagt das wenig aus, wie viel tierische Fette und Eiweiße derjenige zu sich nimmt. Die meisten vergessen nämlich, dass sie morgens zum Frühstück oft schon Butter, Wurst, Schinken oder Käse auf dem Brot haben. Dazu noch ein Frühstücksei oder die Ölsardinen aus der Dose und die Sahne im Kaffee. Vielleicht haben sie auch gar nicht gemerkt, wie sehr die Brotschnitten im Laufe der Jahre immer kleiner und dünner, während der Belag darauf immer dicker und größer geworden ist. Ähnlich ist es oft mit dem Pausenbrot in der Schule oder am Arbeitsplatz. Ja, manche von uns verzichten schon ganz auf das Brot und essen dafür zwei Wiener Würstchen oder ein ordentliches Stück Fleischwurst. In vielen Familien stehen auch beim Mittagessen wieder Fleisch und andere tierische Produkte im Mittelpunkt. Dem aufmerksamen Beobachter wird es auch nicht entgehen, dass Kinder sich oftmals nur noch die Fleischstückchen herauspicken und Kartoffeln und vor allem Gemüse übrig lassen. Gehen wir in ein Restaurant und sehen uns dort die Menükarte an, stellen wir wiederum fest, dass in fast allen Menüs Fleisch angeboten wird. Vom Jägerschnitzel mit Salat bis zur Rindsroulade mit Kartoffelpüree oder dem allseits bekannten Frankfurter Würstchen mit Sauerkraut, überall ist Fleisch das Wichtigste in diesen Menüzusammenstellungen. Dieser Eindruck bestätigt sich dann vollends, sobald wir unsere Bestellung serviert bekommen. Ich möchte es einmal überspitzt so ausdrücken: Ein großes Stück Fleisch, 8 Erbsen und 3 extra klein gezüchtete Möhren. Wären es Möhren in der normalen Größe, hätten sie bei so viel Fleisch auf dem Teller gar keinen Platz. Und schauen wir uns die Speisekarte für den Nachtisch an, finden wir oft auch hier, anstelle von frischem Obst, noch einmal tierische Produkte wie Pudding mit Sahne oder die beliebten Eiscremesorten. Und nachmittags zum Kaffee geht es dann mit Torten und Sahne weiter. Dabei übersehen wir, wie viele versteckte tierische Eiweiß und Fette in diesem Kuchen stecken. Wenn dann auch abends noch einmal etwas Kräftiges auf dem Tisch kommt, wird klar, wie das zu viel an tierischem Eiweiß und tierischen Fetten unsere Ernährung bestimmt. Vielleicht verstehen wir jetzt auch, wie dieses zu viel zustande kommt. Es ist vor allem deshalb, weil uns die Zusammenhänge erst gar nicht bekannt und bewusst sind. Wen wundert es da, wenn uns gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Ernährung aufgrund unseres Wohlstandes außer Kontrolle geraten ist? Gut möglich, dass Sie diese Einschätzung jetzt für übertrieben halten und sagen: Ach, so schlimm ist das doch nicht. Ich kann Ihnen sagen, in vielen deutschen Haushalten ist es tatsächlich so. Da stehen die tierischen Produkte an der ersten Stelle. Wenn ich allerdings mit den Menschen spreche, höre ich sehr oft die Meinung, dass sie sehr gesund leben, weil sie doch nur so wenig Fleisch essen, höchstens ein- oder zweimal pro Woche. Doch darin zeigt sich eben das Missverständnis. Es geht nicht nur um das Fleisch. Vielmehr müssen wir wissen, wie das zu viel an tierischen Eiweißen und Fetten in unseren Ernährungsgewohnheiten zustande kommt und wie und aus welchen Gründen es zu seinen verheerenden, gesundheitsschädigenden Folgen führt. Im Durchschnitt verzehren wir 250 bis 300 Gramm Fleisch oder Fleischerzeugnisse täglich. Damit ist unser gesamter täglicher Eiweißbedarf von ca. 50 Gramm pro Tag reichlich abgedeckt. Wir haben aber auch noch viele andere Eiweißquellen, die wir täglich zu uns nehmen, wie zum Beispiel Brot, Obst, Gemüse, Milch und Käse. Überall ist Eiweiß drin. Wohin also mit diesen vielen Eiweißen, wenn wir unseren täglichen Bedarf schon durch Fleischerzeugnisse gedeckt haben? Da vom am risikoreichsten ist der hohe Fettgehalt in den Fleischprodukten wie Wurst, Schmalz oder Speck. Oft liegt er hier bei 20-40% oder noch wesentlich höher, während er bei den pflanzlichen Produkten wie Salat oder Gemüse unter 1% liegt. Der Kohlenhydratgehalt hingegen ist bei Fleisch und Wurst unter 1%, während er bei pflanzlichen Produkten zwischen 10 und sogar bis 80% liegt. Wenn wir die versteckten tierischen Eiweiße und Fette in Kuchen, Eierspeisen und vielen Gerichten unserer Küche hinzunehmen, werden wir verstehen, warum so vielen der Hochzeitsanzug oder das Brautkleid am Tage der Silberhochzeit nicht mehr passt. Hätten sie mehr Obst und Gemüse gegessen, hätten sie zumindest genügend Ballaststoffe zu sich genommen. Diese Ballaststoffe sind im Fleisch und Fett erst gar nicht enthalten. Gerade diese Ballaststoffe aber sind es, die für eine gute Verdauung und Passage der Nahrung durch den Darm sorgen und für die Gesunderhaltung des Verdauungstraktes. Durch ihre hohe Quellfähigkeit füllen Ballaststoffe den Magen und Darm und tragen so entscheidend auch zum Sättigungsgefühl bei. Vielleicht sagen Sie nun, aber man hört doch immer wieder, Fleisch essen ist gesund. Das stimmt. Wir nehmen viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, ganz besonders Eisen und Selen, weitgehend über das Fleisch auf. Die Vitamine D und B12 sind sogar nur im tierischen Organismus und nicht in Pflanzen enthalten. Ein gutes Stück Fleisch ist also bestimmt gesund. Das Problem ist nicht das Fleisch, sondern das zu viel an Fleisch und vor allem das zu viel an tierischen Eiweißen und Fetten im Allgemeinen. Darin liegt das Krankmachende an unserer heutigen Ernährung, die insofern einer dringenden Korrektur bedarf, wenn wir nicht zusehen wollen, wie wir unsere Gesundheit selbst verderben, während unser Gesundheitssystem immer unfinanzierbarer wird und der Hunger in der dritten Welt, gerade durch unsere falschen Ernährungsgewohnheiten, immer mehr zunimmt. Weiter sollten wir bedenken, dass Fleisch nicht immer gleich Fleisch ist. Viele der Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch, wie früher das Fleisch von kleinen landwirtschaftlichen Familienbetrieben kam. Über eine gesunde Fruchtfolge mit hofeigenem Dünger bauten sie das benötigte Viehfutter selber an. Die Tiere wurden von der ganzen Familie liebevoll gepflegt und hatten womöglich viel Bewegungsfreiheit an der frischen Luft. Gesundes Futter sorgte für ein natürliches Wachstum. Oft sah man das bunte Federvieh mit Ziegen, Schafen und Kühen gemeinsam auf der Weide. Diese Idylle ist heute nur noch selten zu sehen. Sie ist der Wirtschaftlichkeit zum Opfer gefallen. Deshalb spricht man auch heute wie in der Industrie von einer Tier- und Pflanzenproduktion. Was zählt, ist das, was unter dem Strich bleibt. Ob auf Kosten der Menschen aus der dritten Welt oder unserer Gesundheit, oder auf Kosten der Masttiere oder der Umwelt, das alles ist nicht entscheidend. Wirtschaftlichkeit und Gewinn spielen heute die entscheidende Rolle. Das führte dazu, dass die Ställe immer länger, der Stellplatz für jedes einzelne Tier aber immer enger und kleiner geworden ist. Dagegen werden die Mastzeiten durch konzentriertes Füttern und Mangel an Bewegung immer kürzer. Ein durchschnittliches Mastschwein erreicht heute in einer Mastperiode von 5 Monaten ein Lebendgewicht von über 2 Zentnern, das heißt etwa 110 Kilo. Auf dem idyllischen Bauernhof vergangener Zeiten dauerte diese Mastperiode mindestens 1 Jahr. Der Unterschied in der Fleischqualität zwischen dem Tier, das auf ganz natürliche Art und Weise mit vielseitigem Futter und ausreichender Bewegung aufgewachsen ist, und dem aus einem derartigen Mastbetrieb allerdings ist groß. Sicher, das Fleisch aus natürlicher Tierhaltung hat seinen Preis. Darin liegt auch die Ursache für die gegenwärtige Entwicklung. Denn dadurch, dass wir als Verbraucher immer billiger einkaufen möchten, zwingen wir den Erzeuger zu immer unnatürlicheren Maßnahmen. Billiges Fleisch ist nun einmal nur in der Massenproduktion möglich. Diese Massenproduktion aber führt wiederum zu einer entsprechend unnatürlichen, ja oft sogar bedenklichen Entwicklung in der Tierhaltung und Fütterung. Den Masttieren wird in der Regel ein Futter mit verschiedenen chemischen wachstumsfördernden Substanzen verfüttert, darunter auch Antibiotika. Die Rückstände dieser chemischen Substanzen und Medikamente finden wir dann nicht selten im Fleisch wieder. Insbesondere die Rückstände von Antibiotika können Resistenzen in unserem Körper hervorrufen, was wiederum dazu führen kann, dass ein vom Arzt verordnetes Antibiotikum im Falle einer ernsten Erkrankung bei uns keine Wirkung mehr zeigt, weil wir durch den regelmäßigen Fleischverzehr dagegen resistent geworden sind. Wir kennen heute bereits mehrere Fälle, bei denen das zu schwerwiegenden Folgen führte. Die Bakteriologen unter den Ärzten und Wissenschaftlern warnen seit Jahren davor. Doch, obwohl der Ruf nach rückstandsfreiem Fleisch auch in der Bevölkerung in den letzten Jahren immer lauter geworden ist, können sich die EU-Agrarminister bis zur Stunde nicht auf ein Verbot von antimikrobiellen Leistungsförderern in der Tiermast einigen. Dagegen sind wachstumsfördernde Hormone wie auch synthetische Östrogene in der Europäischen Gemeinschaft per Gesetz verboten. In Amerika wie auch in einigen anderen Ländern ist das hingegen nicht der Fall. Was sich auf diesem Gebiet in den letzten Jahren leider auch bei uns auf dem Schwarzmarkt abspielt, erfahren wir oft erst aus der Presse. Offensichtlich gibt es auch hier, trotz guter Kontrollen, immer wieder Lücken, die zum Missbrauch führen. Leider kann auch ein Kontrolleur nur das finden, was er sucht. Wie die Erfahrung zeigt, werden immer neue Mittel auf dem Schwarzmarkt angeboten, die sich nicht oder nur schwer nachweisen lassen, vor allen Dingen so lange, wie sie dem Kontrolleur unbekannt sind. Das alles sind Probleme, die sich für die Zukunft wohl nur dadurch lösen lassen, dass wir weniger Fleisch essen und wenn, dann nur solches aus natürlicher Aufzucht. Am besten Fleisch aus einem biologisch arbeitenden Betrieb oder von einem Bauer, den wir persönlich kennen und von dem wir wissen, wie er seine Tiere füttert. Wenn wir dafür weniger Fleisch essen, bleiben auch die anfallenden Kosten bei einem zu Recht teuer eingekauften Fleisch letztlich gleich. Zumindest so viel sollte uns unsere Gesundheit wert sein. Jetzt gibt es sicher auch Gegenden, in denen solches Qualitätsfleisch nur schwer erhältlich ist. Dann sollten wir zumindest auf einige grundlegende Regeln beim Einkauf von Fleisch achten. Wiederkäuer wie Schafe oder Rinder lassen sich nicht so schnell und unnatürlich mästen wie Hähnchen, Enten, Puden oder Schweine. Als Pflanzenfresser werden Schafe und Rinder oft auf der Weide gehalten. Alle Tiere allerdings können auch hier im Laufe ihres Lebens viele Umweltschadstoffe aufnehmen. Diese finden wir aber nicht so sehr im Muskelfleisch, als vielmehr im Fettgewebe oder in den Innereien. Aus diesem wie auch aus vielen anderen Gründen sollte man beim Verzehr von Innereien wie Lunge, Leber oder Nieren grundsätzlich vorsichtig sein. Innereien enthalten öfters Schwermetalle, darunter Blei, Arsen, Cadmium, Quecksilber oder auch Pestizidrückstände. Besondere Vorsicht ist auch bei Wild geboten, besonders wenn es in der Nähe von Autobahnen oder Industriegelände erlegt wurde. Auch sollten wir nicht vergessen, dass durch die Weiterverarbeitung des Fleisches zu den verschiedensten Fleischprodukten und Wurstsorten weitere Fremdstoffe in das Nahrungsmittel gelangen. Insbesondere beim Pökeln von Dauerfleischwaren entstehen hohe Belastungen durch Nitrat oder Nitrit. Das garantiert zwar die frische, rote und sogar hitzebeständige Farbe, kann aber in unserem Körper gefährliche, krebsfördernde Reaktionen auslösen. Hören wir, was Gottes Wort zum Fleischverzehr sagt. Die erste Empfehlung, Fleisch zu essen, finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 9, die Verse 2 und 3. Hier lesen wir: Es soll euch zur Speise sein, wie das grüne Kraut, gebe ich es euch alles. Das ist bereits eine interessante Formulierung, die eine besondere Beachtung verdient. Wie in den vorangegangenen 4 Bänden unserer Reihe Gesund und Fit beschrieben, lesen wir von Gottes erster Ernährungsempfehlung bereits kurz nach der Erschaffung des Menschen im Paradies. Hier allerdings ist von Getreide und Obst die Rede. Davon, dass der Mensch auch Gemüse als Nahrung zu sich nehmen soll, lesen wir dagegen erst in Kapitel 3, Vers 18, das heißt nach dem Sündenfall und seinen verheerenden Folgen. Viel später dann, nach der großen Flut, in Kapitel 9, spricht Gott zu Noah und seinen Söhnen vom Fleisch, das er ihnen als Nahrung empfiehlt. Dabei ist beachtenswert, wie Gott davon spricht. Es heißt hier, wie das grüne Kraut. Das weist darauf hin, dass wir es beim Fleisch wie auch beim Gemüse nicht mehr mit einem ursprünglichen paradiesischen Nahrungsmittel zu tun haben, wie das bei Getreide oder Obst ist, sondern mit einem Nahrungsmittel aus der nachparadiesischen Zeit, das auch, wir müssen es mit erwähnen, bereits unter dem Fluch und den Folgen der Sünde steht. Landwirte in allen Ländern der Erde wissen, was das noch heute bedeutet. Wie viel Mühe und Schweiß es kostet, erleben sie täglich hautnah. Wenn es zum Beispiel gilt, Krankheiten und Probleme zu bekämpfen, um ein Masttier von der Geburt bis zum Mastende zu pflegen und zu füttern. Ganz zu schweigen von dem gar nicht angenehmen Akt des Tötens, des Schlachtens und der Verarbeitung. Dann muss das Fleisch erst noch zubereitet werden, entweder gebraten oder gekocht, dazu gewürzt, erst dann kann es gegessen werden. Oder denken wir an die Massentierhaltung, Schweinepest, BSE-Rinderwahnsinn, Salmonellen im Geflügelfleisch, Antibiotika im Futter oder an die immer wieder auftretenden Skandale rund um die verbotenen Masthilfen wie Hormone und Östrogene in Fleisch- und Wurstwaren. Erinnert uns das nicht alles an das Elend der gefallenen Schöpfung? An den Fluch der Sünde, unter dessen Folgen wir heute noch leiden? Was aber ist Gottes grundsätzliche Empfehlung in Bezug auf Fleisch? Bei der Beschäftigung mit diesem Thema fällt auf, dass Gott die Tiere so geschaffen hat, dass man schon an ihrer äußeren Beschaffenheit erkennen kann, ob wir sie essen dürfen oder ob sie einen anderen Auftrag in der Schöpfungsordnung haben. Die hierzu niedergeschriebenen göttlichen Anweisungen für uns Menschen sind so genial und einfach, dass alle Menschen zu allen Zeiten sie in allen Ländern verstehen können. Doch sehen wir sie uns heute einmal genauer an. Im dritten Buch Mose, Kapitel 11, wie auch im fünften Buch Mose Kapitel 14, ist von den reinen und den unreinen Tieren die Rede. Wir lesen in diesen beiden Kapiteln davon, wie die reinen Tiere uns von Gott zur Nahrung empfohlen werden. Als reine Tiere werden uns genannt Rind, Schaf, Ziege, Hirsch, Gazelle, Dammhirsch, Steinbock, Wiesent, Antilope und das Wildschaf. Alles Tiere, die schon in damaliger Zeit bekannt waren. Doch damit nicht genug, denn es heißt weiter, und jedes Tier, das gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich gespaltene Hufe hat, und das wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Die wirklich gespaltene Hufe und das Wiederkorn sind also sichere Erkennungszeichen für reine Tiere, die Menschen schlachten und essen durften. Wir müssen, wie allgemein beim Lesen der Bibel, auch hier sehr genau hinhören. Die Betonung liegt nämlich auf dem Zusatz wirklich gespaltene Hufe. Nehmen wir als Beispiel das Kamel. In diesem Zusammenhang ist es auch in der Bibel genannt. Von oben gesehen sieht es so aus, als hätte es eine gespaltene Hufe. Von unten aber ist die Hufe mit einem dicken, lederartigen Lappen geschlossen. Die Hufe ist also nicht wirklich gespalten. Die großen Hufen des Kamels sind nicht starr, sondern beweglich, was beste Voraussetzung zum Fortbewegen in der Wüste garantiert, ohne dass ständig der Sand zwischen den beiden Hufhälften drücken kann. Weil die Tiere mit wirklich gespaltenen Hufen gegessen werden dürfen, fällt das Kamel unter die unreinen Tiere. Nun fragen Sie vielleicht, was hat denn die gespaltene Hufe oder das Wiederkauen mit einem Steak oder einem Schnitzel auf meinem Teller zu tun? Wir essen doch weder die Hufe noch den Bansen des Wiederkäuers. Aber hier gilt, wie so oft in Gottes Wort, den wirklichen Segen kann immer nur der haben, der Gottes Wort in allen Dingen respektiert, und zwar ganz. Das Entscheidende ist also nicht, ob ich es verstehe oder nicht. Das Entscheidende ist das Vertrauen in Gott und sein Wort. Denn tatsächlich haben gespaltene Hufe und das Wiederkauen sehr viel mit dem Stück Fleisch auf meinem Teller zu tun. Wer sich damit auseinandersetzt und erkennt, wie alles in der Natur nach einem großartigen Plan des Schöpfers aufeinander abgestimmt ist, der wird auch in der gespaltenen Hufe und im Wiederkauen göttliche Weisheit und göttliche Vorsorge erkennen. Ein Tier mit gespaltener Hufe kann zum Beispiel im Wüstensand nicht gut auftreten, denn der raue Wüstensand drückt sich bei jedem Schritt durch die gespaltene Hufe. Es wird sich dort nicht wohlfühlen und die Wüste möglichst schnell verlassen. Und das ist gut so. Denn im kargen, trockenen Wüstenboden wachsen nur wenige Pflanzen, meist mit stacheligen Dornen. Jedem von uns wird einleuchten, dass sich mit solchen Pflanzen kein Qualitätsfleisch erzielen lässt. Auch in einem Sumpf- oder Moorboden, in dem meist ebenfalls nur saure und wenig nahrhafte Pflanzen wachsen, kann ein Tier mit gespaltener Hufe nicht gut auftreten. Wie in der Wüste, so lässt sich auch hier kein Qualitätsfleisch erzeugen. Wir müssen immer davon ausgehen, dass Gott, weil er gut ist, es auch gut mit uns meint. Von daher möchte er, dass wir nicht irgendein Fleisch essen, sondern wenn schon, dann bestes Qualitätsfleisch. Das aber finden wir bei Tieren mit gespaltener Hufe. Diese Tiere siedeln sich immer dort an, wo auch wir Menschen leben. Von der Niederung bis ins Mittelgebirge. Wir finden sie überall dort, wo fruchtbarer, fester Boden ist, der beste Voraussetzung für eine gute Weide mit vielen wertvollen Kräutern und Gräsern bietet. Im Winter beim starken Frost friert der Boden hoch. Das ist ganz natürlich, denn 10 Liter Wasser ergeben 11 Liter Eis. Dabei reißen tausende feinster Haarwurzeln von den Pflanzen ab. So entsteht ein neuer Anreiz für die Pflanze, im Frühjahr noch mehr neue feinste Haarwurzelchen zu bilden, um sie an anderer Stelle in den Boden zu treiben, nämlich dort, wo im Jahr zuvor noch keine Haarwurzeln waren, die dort die Nährstoffe bereits verbraucht haben. Ein kleines Detail in Gottes wunderbarer Schöpfung. Und doch ein durch und durch ausgeklügeltes System, um immer wieder an neue Nährstoffe heranzukommen. Nun wissen wir aber, dass viele der besonders wertvollen, eiweißreichen Futterpflanzen den hochgefrorenen, lockeren Boden gar nicht mögen. Zu ihnen zählen zum Beispiel viele wertvolle Kräuter, Luzerne, Kleearten und andere Leguminosen. Sie brauchen, um gut wachsen zu können, den Tritt durch die gespaltene Hufe. Während die für das Futter eher minderwertigen Pflanzen und Gräser den Tritt der gespaltenen Hufe nicht so gut vertragen. Der Bauer versucht das in den Griff zu bekommen, indem er im zeitigen Frühjahr mit einer schweren eisernen Walze über seine Weiden und Wiesen fährt. Dieser Technik ist die natürliche Weidepflege durch die gespaltene Hufe jedoch weit überlegen. Die gespaltene Hufe ist beweglich und kann sich ganz genau den Unebenheiten des Bodens anpassen. So trägt die gespaltene Hufe auf eine natürliche Art und Weise zur Verbesserung der Weidefläche bei. Besseres Futter aber bedeutet noch immer auch besseres Fleisch. Gott hat alle Tiere in ihrer Art geschaffen, so lesen wir es bereits im Schöpfungsbericht. Jede Art für einen ganz bestimmten Lebensraum. In diesem Lebensraum erfüllen sie ihren besonderen Auftrag in Gottes Schöpfungsplan am besten. Das gilt auch für die Tiere mit gespaltener Hufe. Ähnlich wie die gespaltene Hufe ist es auch mit dem Wiederkauen der Tiere. Auch das Wiederkauen hat viel mit der Qualität des Fleisches zu tun. Wiederkäuer sind grundsätzlich Pflanzenfresser. Und obwohl Rinder zum Beispiel täglich eine große Menge an Pflanzen fressen, gehören sie zu den Tieren, die Pflanzen beim Fressen sehr schonend behandeln. Ihre Zungenbewegung ist eine einmalige Rupfbewegung, bei der das Herz der Pflanze weitgehend erhalten bleibt, so dass sofort wieder neues Futter nachwachsen kann. Dieser Fressvorgang trägt zur Verbesserung der Weide und damit zur Steigerung der Qualität des Fleisches bei. Es ist sehr interessant, wie genial, dass alles wiederum vom Schöpfer erdacht wurde. Beim Fressen der Nahrung wird diese grob vorgekaut, mit dem Speichel, der die ersten Verdauungssäfte enthält, vermischt und im Pansen zur weiteren Zersetzung abgelagert. Dann, nach einer Weile, wenn das Tier sich satt gefressen hat, legt es sich hin und kaut alles in aller Ruhe wieder. Dabei wird das vorverdaute Gut noch einmal portionsweise ins Maul zurückgeholt und durch eine besondere, für Wiederkäuer typische Kaubewegung zwischen den breiten Backenzähnen gründlich zerrieben. Erst dann verschwindet es endgültig in dem großzügig angelegten Verdauungsapparat des Tieres. Dieser Verdauungsapparat eines Wiederkäuers besteht aus vier verschiedenen Mägen, dem Pansen, dem Blättermagen, dem Netzmagen und dem Labmagen. Vom Labmagen aus wird die schon aufgeschlossene Nahrung über den Zwölffingerdarm in den Dünndarm befördert. Am Blinddarm, der bei Pflanzenfressern übrigens sehr stark entwickelt ist, geht der Dünndarm dann in den Dickdarm über. Durch die überaus vielen Falten und Ausbuchtungen im Darm bzw. Blätter im Pansen wie auch im Blättermagen entsteht eine geradezu unwahrscheinlich große Verdauungsfläche, die eine gründliche Erschließung der verschiedenen Nährstoffe garantiert. Aber es gibt noch viel mehr Interessantes in diesem Zusammenhang zu beobachten. So passt sich zum Beispiel die Speichelmenge, die benötigte Bakterienflora und der pH-Wert beim Kauen des Futters dem jeweiligen Futter immer wieder an. Hinzu kommt ein auffällig langes Darmsystem, das beim Wiederkäuer etwa der 20- bis 25-fachen Körperlänge des Tieres entspricht. Dieses äußerst sinnvoll angelegte Verdauungssystem, Wiederkauen, vier verschiedene Mägen und ein langer Darm machen es möglich, dass alle nötigen Nährstoffe aus den Pflanzen erschlossen werden können, was selbstverständlich auch seine Zeit braucht. Diese Zeit aber wird unter anderem dafür genutzt, die Schadstoffe des Futters herauszufiltern und auszuscheiden oder im Fettgewebe entzulagern. Je größer ein solcher Verdauungsapparat ausgelegt ist und je länger der Verdauungsprozess dauert, desto besser und intensiver können auch die Schadstoffe herausgefiltert werden. Gerade neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass der Verdauungsapparat eines Wiederkäuers besonders gut geeignet ist, Pilzgifte, die überall in der Natur vorkommen, abzubauen. Alles das zusammen gibt uns eine Garantie für die Qualität des Fleisches. Nicht-Wiederkäuer, wie zum Beispiel das Schwein dagegen, haben nur einen Magen, der etwa mit dem Labmagen des Rindes zu vergleichen ist. Auch der Darm ist wesentlich kürzer, etwa 10 Meter kürzer als der eines Schafes oder einer Ziege, die zu den Wiederkäuern gerechnet werden. Wenn wir von diesen Zusammenhängen wissen, wird verständlich, warum der Schöpfer das Fleisch der Wiederkäuer uns Menschen zur Nahrung empfiehlt. Wir haben bei Wiederkäuern schlicht und einfach die weitaus bessere Futtererschließung und somit auch ein besseres, für die menschliche Ernährung wertvolleres Stück Fleisch. Aber es ist noch etwas typisch für einen Wiederkäuer. Und auch das fördert die Qualität des Fleisches dieser Tiere. Der Wiederkäuer frisst, wie der Bauer sagt, mit der Nase. Das heißt, dass dieses Tier alles Futter vor dem Fressen mit seiner sehr sensiblen Nase prüft, ob es auch seiner Art entspricht. Wenn wir zum Beispiel im Herbst an abgeweideten Viehweiden vorbeikommen, können wir beobachten, dass die Rinder oft nur dort fressen, wo fast kein Futter mehr ist. Wer das sieht, der könnte den Eindruck gewinnen, dass die Rinder die Wurzeln aus dem Boden fressen, obgleich daneben große, meist runde Flächen, die sogenannten Geilstellen sind, auf denen die saftigsten und frischen Gräser und Kräuter wachsen. Der Laie fragt sich vielleicht, warum diese blöden Kühe nur dort fressen, wo fast kein Gras mehr ist, wo doch in unmittelbarer Nähe noch so viel Gras wächst. Aber diese Kühe sind nicht blöd. Sie sind vielmehr von ihrem Schöpfer mit einer sehr sensiblen Nase ausgerüstet. Dadurch erkennen sie diese saftigen, runden Stellen inmitten der abgegrasten Weiden als Geilstellen, und die meiden sie. Wir können sicher sein, überall dort, wo die Kühe trotz des verlockenden Futters nicht fressen, liegt irgendetwas, was für sie gefährliche Folgen haben könnte und damit auch für uns, die wir über die Milch oder das Fleisch, das wir verzehren, an dieser Nahrungskette hängen. In der Regel liegt an diesen Stellen ein Kuhfladen. Mit dem Kot oder Urin werden oft Krankheitskeime, Wurmeier oder andere Parasiten ausgeschieden. Würde das Rind dort fressen, würde es sich immer wieder neu infizieren. Wie sinnvoll also, wenn das Rind diese Stellen meidet. Das trifft auch dann zu, wenn an solchen Stellen ein toter Hase liegt, eine verweste Ratte oder eine Farbbüchse, die ein Autofahrer leichtsinnig auf seine Art entsorgt hat. Gar nicht auszudenken, welche Krankheiten entstehen könnten, wenn die Kühe alles fressen würden, was ihnen vors Maul kommt. Diese Kühe sind also nicht blöd, wie man meinen möchte, sondern höchst zuverlässig in der Auswahl ihres Fressens. Mancher Bauer ärgert sich, wenn die Kühe die Weiden nicht sauber abfressen und die Geilstellen stehen lassen. Anstatt dem Schöpfer zu danken für die sensiblen Nasen seiner Wiederkäuer, streut er stattdessen Salz oder andere Mineralien dorthin, um die Kühe zu veranlassen, dort alles blank zu fressen. Das allerdings ist eine pure Torheit. Aber solche Torheiten begeht der Mensch des Öfteren. Auch hinsichtlich des nunmehr bekannt gewordenen BSE-Rinderwahnsinns. Wer diese Zusammenhänge kennt, würde den Rinderwahnsinn oft viel lieber als Menschenwahnsinn bezeichnen, für den die betrogenen Rinder gar nichts können. Wie kam es nun zum BSE-Rinderwahnsinn? Es ist anscheinend eine Eigenart des Menschen, dass er nie mit dem zufrieden ist, was er hat. Denn obwohl wir in dem Teil der Erde leben, wo jeder im Allgemeinen gut verdient und indem es uns zumindest heute um ein Vielfaches besser geht als vielen Menschen anderswo, verlangen wir als Verbraucher schon seit Jahren nach immer billigeren Fleisch und billigeren Milchprodukten. Das wiederum zwingt den Bauern zu immer neuen Überlegungen, wie sich diese Milch und dieses Fleisch noch rascher, noch billiger produzieren ließe. Was wiederum dazu führt, dass er auch von seinen Tieren immer mehr verlangen muss. So sind die Leistungen bei der Fleischzunahme wie auch bei der Milchmenge in den letzten Jahren bereits enorm angestiegen. Bei der Milch betrifft diese Steigerung nicht nur die Menge, sondern auch den Eiweiß- und Fettgehalt. Stellen wir den Vergleich an, sehen wir, dass die jährliche durchschnittliche Milchmenge pro Kuh vor 50 Jahren bei ca. 1000 bis 1400 Litern lag. Heute liegt diese jährliche Milchleistung durch konzentrierte Fütterung und strenge Zuchtauslese bei 5.000 bis 8.000 Litern, bei Spitzentieren sogar 12.000 bis 14.000 Litern. Wie im Bereich der Industrie spricht man auch hier von Produktionssteigerung. Der Ausdruck Tier- und Milchproduktion allerdings lässt vergessen, dass wir es mit lebenden Tieren zu tun haben, denen als Geschöpfe wiederum ganz bestimmte Grenzen gesetzt sind. Was über diese Grenzen hinausgeht, mag für so manchen als Leistungssteigerung bezeichnet werden, ist aber oft nur noch gefährlicher Leichtsinn und wie am Beispiel BSE manchmal geradezu Wahnsinn. Das lässt sich ganz einfach belegen. Als man durch langjährige Zucht alles an Leistung ausgereizt hatte, wurde in Amerika die sogenannte Turbokuh geschaffen. Diese Kühe hat man so lange mit bestimmten Hormonen behandelt, bis ihre Leistungen noch einmal weiter anstiegen. Glücklicherweise ist diese Form der Hormonbehandlung zur Steigerung der Leistung in der Europäischen Gemeinschaft gesetzlich verboten, in Amerika jedoch nicht. Aber auch dort erbrachte die Behandlung nicht immer den gewünschten Erfolg. Das Problem ist nämlich, dass man nicht genug Futter in die Kühe hineinbekommt, aus denen sie die gewünschte Fleisch- und Milchleistung erbringen können. Ende der 70er Jahre kamen dann die Engländer auf die Idee, die Leistung der Kühe durch Fütterung von tierischen Eiweißen zu steigern. Was dazu verwendet wurde, waren Schlachthausabfälle wie Pansen, Därme, Innereien, Fett, Knochen, Blut und so weiter, die in großen Öfen getrocknet und anschließend zu Tierkörpermehlen gemahlen wurden. Auch verendete Tiere wie Rinder, Pferde, Schafe, Schweine wurden zu Tierkörpermehlen verarbeitet. Auf diese Weise hat man gleich zwei Probleme gelöst. Die Entsorgungskosten für Tierkadaver und Schlachthausabfälle, die als Tierkörpermehle nun sogar gewinnbringend verkauft werden konnten, und die Leistungssteigerung in der Rinderhaltung. Hier glaubte man den großen Sprung nach vorne getan zu haben. Schließlich war eine neue Eiweißquelle erschlossen. In dieser unnatürlichen und nicht artgerechten Fütterung allerdings zeigte sich bereits der menschliche Wahnsinn, der später nicht ungestraft blieb. Als Schutz gegen solchen Wahnsinn hat der Schöpfer allen Wiederkäuern ihre sehr sensible Nase mitgegeben. Rinder machen instinktiv, wie am Beispiel der Geilstellen gesehen, einen großen Bogen um das nicht artgerechte Futter, auch um Tierkörpermehle. Sie würden sie nie fressen, und das aus guten Gründen. Denn Rinder sind von Natur aus reine Vegetarier. Was also tat der Mensch? Er vermischte diese artfremden Tierkörpermehle so lange mit anderen Futtermitteln und vielen synthetisch hergestellten Geruchs- und Geschmacksstoffen, bis es das Rind nicht mehr als artfremd wahrnehmen konnte und tüchtig fraß. Damit war die natürliche Schutzfunktion der Rindernase auf raffinierte Art und Weise außer Kraft gesetzt und die Katastrophe nahm ihren Lauf. Hätten die britischen Bauern die göttlichen Hinweise aus der Bibel gekannt und ernst genommen, wäre ihm das alles nicht passiert. Dort steht seit 3400 Jahren, dass Rinder Gras und Kräuter fressen sollen. So lesen wir es im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 30, wo es heißt: Gott sprach, allen Tieren der Erde habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Im fünften Buch Mose, Kapitel 11, Vers 15, lesen wir als Präzisierung dazu: Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Felde geben. In seiner Weisheit ordnete der Schöpfer an, dass unser Vieh Gras und Kräuter fressen soll. Damit wird es auch nicht zum Nahrungskonkurrenten für den Menschen. Im Gegenteil, die Nahrungsgrundlage für den Menschen wird durch den Dünger der Rinder sogar verbessert. In der Bibel finden wir diese Wahrheiten oft in unscheinbaren Nebensätzen. Aber gerade durch den Ausbruch von BSE sind einige dieser unscheinbaren Nebensätze wieder hochaktuell geworden. Anfangs schien auch alles gut zu gehen. Die erwünschte deutliche Leistungssteigerung war bei britischen Rindern sichtbar geworden, so dass einige Bauern vom Kontinent schon neidisch auf ihre englischen Kollegen schauten. Im übrigen Europa, ausgenommen die Schweiz, hatte man sich darauf nicht eingelassen und war bei der natürlichen Rinderfütterung geblieben. Selbst als die ersten Tiere in Großbritannien auf geheimnisvolle Art erkrankten und wenige Zeit später verendeten, fütterten diese britischen Bauern noch immer bedenkenlos die Tierkörpermehle. Aber das änderte sich. Als dann die Presse vom Massensterben bei britischen Rindern zu berichten begann, war die Katastrophe nicht mehr zu verbergen. Jetzt befassten sich die Wissenschaftler mit dem neuen Problem und erkannten sehr schnell, dass der Rinderwahnsinn, wie sie diese Erkrankung nannten, allein aufgrund der Fütterung von Tierkörpermehlen zustande gekommen war. 1986 konnte erstmals der BSE-Erreger in England nachgewiesen werden. Anfang der 90er Jahre lag die Neuerkrankungsrate aber bereits bei 1000 Tieren pro Woche. Innerhalb kurzer Zeit waren etwa 50% der britischen Milchviehherden und über 10% aller Rindermastbetriebe vom BSE befallen. Jetzt war BSE in aller Munde. Die Politik war bemüht, diesen Skandal herunterzuspielen. Die Folgen dieses menschlichen Wahnsinns jedoch waren bereits überdeutlich. So kam es zum Importverbot von britischem Rindfleisch für die EU-Länder. Wie neueste medizinische Befunde bestätigen, führt eine Infektion mit BSE-haltigem Gewebe nicht nur bei Rindern zu Erkrankungen, sondern auch bei verschiedenen anderen Tierarten. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass der BSE-Erreger sogar bei Menschen eine schwere Erkrankung hervorrufen kann, nämlich eine neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, bei der das Gehirn wie ein Schwamm nach und nach durchlöchert wird. Damit sind die schlimmsten Befürchtungen eingetreten und wir müssen uns fragen, wie wir uns davor schützen können. Deshalb hier einige praktische Tipps für den Einkauf von Fleisch. Die Frage ist nun, wie wir uns als Konsumenten verhalten sollten. Da viele seit dem Ausbruch von BSE nur noch Schweine- und Geflügelfleisch oder Fisch essen, ist auch hier Information wichtig. Denn leider ist der Verzicht auf Rindfleisch keine Sicherheit. Zwar ist der Erreger im Schweine- und Geflügelfleisch außer bei wissenschaftlichen Versuchen noch nicht aufgetreten. Das jedoch ist wegen der mehrjährigen Inkubationszeit auch kaum möglich. Schweine und Geflügel sind längst geschlachtet und verzehrt, bevor die Krankheit zum Ausbruch kommen kann. Ob sich Erreger im Schweine- oder Geflügelfleisch befinden oder nicht, kann heute noch keiner mit Bestimmtheit sagen. Dagegen ist zu bedenken, dass Schweine und Geflügel, da sie ja keine Wiederkäuer sind, nach wie vor mit Tierkörpermehlen gemästet werden dürfen, während das bei Rindern nun auch in England verboten ist. Die deutsche Rinderzucht ist allerdings frei von BSE. Alle in Deutschland aufgetretenen Fälle waren Importtiere aus England oder deren Nachkommen. Wenn Sie Ihr Fleisch direkt beim Bauern in Ihrer Nachbarschaft oder in einem Fleischerfachgeschäft kaufen, haben Sie die größte Chance, BSE-freies Rindfleisch zu bekommen. Wenn Sie den Metzgermeister persönlich kennen und von ihm wissen, dass er sein Fleisch nur von einheimischen Bauern bezieht, ist das noch besser. Oft ist es auf dem Land ja auch kein Problem, einen solchen Metzgerladen zu finden. In der Stadt kann dies wesentlich schwieriger werden. Viele Fachgeschäfte des deutschen Fleischerhandwerks haben in ihrem Geschäft auch schon Woche für Woche die Anschrift des Bauern stehen, bei dem sie ihr Schlachtvieh gekauft haben. Das scheint mir ein gangbarer Weg für die Zukunft, denn damit haben wir die Möglichkeit, die Herkunft des Fleisches persönlich zu überprüfen.